Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Seine Frau Christiane Herzog hat sich ja intensiv für Mukoviszidose-Patienten eingesetzt und auch die Erforschung der Krankheit. Ich hatte die größte Schwierigkeit, das Wort Mukoviszidose auszusprechen. Ich erinnere mich, dass ich mir auf meinem Schreibtisch das Wort aufgeschrieben habe und dann aufgeteilt habe eben in Mukoviszidose. Und dann, als der Besuch stattfand, konnte ich es auch aussprechen. Es gab von Roman Herzog nur eine einzige Bedingung. Die Bedingung war, es findet im Schloss Bellevue statt. Ich bin gern der Gastgeber, aber ich spreche nicht. Ein Bundespräsident wird immer eingeladen und soll überall sprechen und kluge Gedanken äußern. Wie soll man kluge Gedanken fassen, wenn man nicht selbst auch die Zeit hat, zuzuhören? Der Bundesbund hat diesen Appell gesendet und hat dann aufgefordert, wartet nicht darauf, dass eine Regierung die Themen löst. Was ist euer konkreter Beitrag, um dieses Land nach vorne zu bringen, um die Veränderungen, die wir alle erreichen wollen, dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen?
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Es reiht sich momentan eine Sonderfolge an die nächste. Heute bringe ich Ihnen das Zeitzeugengespräch mit Thomas Ellerbeck. Thomas Ellerbeck ist Member of the Group Executive Committee TUI Group, Chairman der TUI Care Foundation und auf seinem LinkedIn-Profil führt er Formerly in Politics, Team Präsident Roman Herzog. Thomas Ellerbeck hat über lange Zeit als Sprecher und späterer Leiter des persönlichen Büros von Roman Herzog fungiert. Deshalb haben wir ihn zu uns ans Institut eingeladen und heute bringen wir Ihnen das Gespräch als Audio. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zum Zeitzeugengespräch aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Sie kennen mich normalerweise aus dem Podcast. Heute habe ich die Chance, mit Thomas Ellerbeck zu sprechen. Thomas Ellerbeck selbst hat im persönlichen Büro des Bundespräsidenten AD Roman Herzog gearbeitet und zwar genau zu der Zeit, als dieses Büro von Bonn nach Berlin umgezogen wurde und Roman Herzog seine als Ruckrede bekannt gewordene Berliner Rede im Hotel Adlon gehalten hat. Ich freue mich jetzt auf persönliche Eindrücke zur Person über das Leben, Schaffen und Wirken Roman Herzogs. Wie sieht Thomas Ellerbeck mit uns Zeit? Und ich freue mich sehr herzlich, dass Sie heute hier sind und die Zeit für uns gefunden haben. Herzlich willkommen, Herr Ellerbeck.
Vielen Dank für die Einladung hier in das Roman Herzog Institut in München.
Herr Ellerbeck, ich habe jetzt nur ganz wenig sagen können, weil Ihr Lebenslauf und Ihr Werdegang ist interessant, groß und lang. Vielleicht wollen Sie ganz kurz zu sich sagen, woher Sie kommen, was Ihre Arbeit mit Roman Herzog war und vielleicht auch, wo Sie heute so Ihren Tätigkeitsschwerpunkt gefunden haben.
Ja, sehr gern. Ich habe eine wunderbare Zeit natürlich mit ihm im Bundespräsidialamt gehabt, aber dann auch später hier in der Außenstelle in München, denn das Münchner Büro hat ja dann die Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten nach der Amtszeit noch einmal weitergeführt mit ihm zusammen. Und ich war in der Amtszeit einer der beiden Sprecher und dann bin ich mit ihm nach München gegangen und habe dann eben die Leitung des persönlichen Büros des Bundespräsidenten AD Roman Herzog übernommen. Und davor war ich 4,5 Jahre in der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, habe also das Thema Wiedervereinigung live erlebt als stellvertretender Regierungssprecher. Jemand, der aus Nordrhein-Westfalen nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist und natürlich das Thema deutsche Einheit und dann auch die Umstrukturierung in den Ländern ganz intensiv begleiten konnte. Auch da das erste Mal Roman Herzog begegnet bin bei einem seiner Antrittsbesuche. Ja, und heute bin ich in der Wirtschaft. Ich habe mich nach der Zeit im Münchner Büro von Roman Herzog dann entschieden, in die Wirtschaft zu gehen. Ich war einige Jahre bei der Lufthansa, dann Geschäftsführer bei Vodafone Deutschland und bin heute im Group Executive Committee der TUI Group, also einem internationalen Reisekonzern und aber auch gleichzeitig der Vorsitzende der TUI Care Foundation, die in über 30 Ländern der Welt Projekte macht. Und die Stiftungsarbeit ist sicherlich etwas, was auch aus der engen Zusammenarbeit mit Roman Herzog mich immer begleitet hat. Ich habe immer gesehen, welche Kraft eben auch im Privatsektor möglich ist, aber auch natürlich gerade insbesondere, was Stiftungen leisten, um gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Auch da hatte Roman Herzog einen sehr intensiven Fokus drauf. Er hat ja während seiner Amtszeit mit vielen Stiftungen gearbeitet. Ich nenne nur jetzt die Bertelsmann Stiftung, aber auch die Bosch Stiftung, Hertie Stiftung. Er hat mit ganz vielen Stiftungen eben auch versucht, Zukunft zu denken, gesellschaftlichen Fortschritt eben auch auf verschiedenen Ebenen voranzutreiben. Diese Kraft von Stiftungen habe ich tatsächlich in dieser Amtszeit kennengelernt. Und es macht mir wahnsinnig viel Freude, weil man, glaube ich, sehr viele gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Entwicklungen in der Welt eben auch aus einer Stiftung aus dem Nichtregierungsbereich unterstützen kann, begleiten kann und auch vorantreiben kann.
Und letzten Endes ja auch das Roman-Herzog-Institut, meinen Arbeitgeber heute. Ich hatte auch noch das persönliche Glück, mit Roman Herzog zusammenarbeiten zu dürfen. Und wirklich für mich eine sehr offene, unkomplizierte, aber doch in der Sache auch hart dranbleibende und sich für die Sache einsetzende Person. Wie war denn Ihr Eindruck, als Sie sich zuerst in Mecklenburg-Vorpommern begegnet sind?
Ich habe mich intensiv auf diesen Besuch natürlich vorbereitet, auf den Antrittsbesuch des Bundespräsidenten. Da stand noch nicht im Raum, dass ich in das Präsidialamt zu ihm wechsle. Ich habe mich allerdings am meisten vorbereitet. Seine Frau Christiane Herzog hat sich ja intensiv für Mukoviszidose-Patienten eingesetzt und auch die Erforschung der Krankheit. Und ich hatte die größte Schwierigkeit, das Wort Mukoviszidose auszusprechen. Und ich erinnere mich, dass ich mir auf meinem Schreibtisch bei einer Mappe das Wort aufgeschrieben habe und dann aufgeteilt habe eben in Mukoviszidose. Und dann, als der Besuch stattfand, konnte ich es auch aussprechen. Nein, ich habe seine offene Art, aber natürlich diese auf die Menschen zugehen, aber eben keine Kumpelei. Das habe ich immer sehr geschätzt und auch sehr früh wahrgenommen, dass er interessiert ist an Menschen, er ist interessiert an ihren Meinungen. Es muss fundiert sein, also auch das Thema, dass man jetzt keine langen Gespräche führt mit Dingen, wo man Probleme auf den Tisch legt, sondern eigentlich hat er immer erwartet, auch von seinem Team, von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn er eine Fragestellung hat, kommt er auch mit der Lösung. Und er hat uns auch viel Spielraum gegeben, viel Freiraum gegeben. Ich glaube, das ist etwas, was ihn ausgezeichnet hat, dass er großes Vertrauen geschenkt hat und dann aber auch von seinem direkten Umfeld erwartet hat, dass man selber mit den Lösungen kommt und sie dann natürlich auch gut erklären kann.
Das ist auch wahrscheinlich ein Arbeitsumfeld, was Sie schätzen für Ihre Verwirklichung oder wie Sie Ihren Arbeitsalltag sehen. Jedenfalls sind Sie mit nach Berlin gegangen dann erstmal.
Ja, ich bin mit nach Berlin gegangen, der Umzug von Bonn nach Berlin, beziehungsweise das war ja bereits eine Amtszeit eines Bundespräsidenten, die parallel an beiden Standorten stattfand, sowohl in Bonn wie in Berlin in der Villa Hammerschmidt und im Schloss Bellevue. Und das gab es natürlich vorher nicht. Richard von Weizsäcker war ja als Bundespräsident noch nach Berlin in das Schloss Bellevue umgezogen und hatte das auch zum ersten Amtssitz des Bundespräsidenten erklärt. Aber die erste Amtszeit, volle Amtszeit nach der Wiedervereinigung war ja dann tatsächlich die von Roman Herzog, der dann an beiden Standorten sein musste, wo dann tatsächlich die Regierung ja zunächst noch in Bonn war, die Botschaft noch in Bonn waren, das erste Leben aber schon in Berlin auch stattfand, alle sich darauf vorbereiteten auf den Umzug. Wir haben da auch durchaus auch uns sehr früh Gedanken gemacht, wie kann man Berlin vorbereiten. Da hat er auch sehr intensiv dran mitgearbeitet. Wie kann man auch die Akzeptanz für all das, was natürlich mit einem Regierungsumzug dann später passiert, wenn man dann die Hauptstadt ist, mit all dem Veranstaltungen, mit all dem, was kommt, vorbereiten. Und da gab es viele Initiativen, das Forum Bellevue beispielsweise, wo wir sonntags vormittags immer einen Gast eingeladen haben und haben dann Schulklassen eingeladen. Wir haben Universitäten, Studenten eingeladen, aber auch Vertreter von Vereinen, Verbänden aus Berlin zu einer Diskussionsrunde morgens im Schloss Bellevue, die von Fernsehanstalten übertragen wurde. Das ist bis weit in die nächsten Amtszeiten fortgeführt worden. Manchmal wurde der Name geändert. Es gab von Roman Herzog nur eine einzige Bedingung. Die Bedingung war, es findet im Schloss Bellevue statt. Ich bin gern der Gastgeber, aber ich spreche nicht. Ein Bundespräsident muss überall sprechen, er wird immer eingeladen und soll überall sprechen und kluge Gedanken äußern. Wie soll man kluge Gedanken fassen, wenn man nicht selbst auch die Zeit hat, zuzuhören? Und diesen Vormittag hat er genutzt und nur zugehört und hat anderen das Forum überlassen und hat anderen die Bühne überlassen. Und das ist in der heutigen Zeit durchaus auch etwas, was selten ist. Meistens möchten die, die in Verantwortung stehen, selber eine Rede halten und fragen auch, wie lange darf ich denn reden? dieses einfach mal auftanken, das gilt übrigens für die Wirtschaft, glaube ich, wie für die Politik. Wie kann man zu neuen Gedanken kommen, wenn man gar nicht mehr den Raum hat, gar nicht mehr die Freiheit hat und sich nehmen kann, auch zeitlich aufzutanken und neue Gedanken ja zu reflektieren.
Aber auch diese Zugewandtheit, ich höre das ein Stück durch, also dieses Interesse auch am Menschen und am menschlichen Miteinander.
Das trägt sich, glaube ich, in all seinen Reden ja auch durch. Und das ist sicherlich ja auch ein Kern der Berliner Rede, der Ruck-Rede, wie immer man sie nennt. Dass es ja schon ein Stück auch um Sorge um das Land und um die Entwicklung im Land ging. Das ist, glaube ich, überall spürbar, aber auch da immer, glaube ich, den Menschen den Mut und die Kraft zu vermitteln, sie können etwas ändern, nicht nur auf den Staat zu warten. Also auch der Begriff dieser Allzuständigkeit des Staates, der gefühlten oder teilweise ja auch der vom Staat vermittelten Allzuständigkeit, die man dann später nicht erfüllen kann, weil man gar nicht die Ressourcen hat, weil man gar nicht liefern kann. Das ist etwas, was ihn, glaube ich, immer bewogen hat. Und so ist ja auch diese Berliner Rede, die Ruck-Rede, zu reflektieren und auch zu interpretieren. Es war nicht nur ein Aufruf an die, die in Verantwortung stehen. Es war eigentlich der Aufruf und die Ansprache an alle im Land, an Vereine, Verbände, Unternehmen, jeden Einzelnen von uns. Was können wir beileisten, um etwas zu verändern und dieses Land in die nächste Stufe zu bringen?
Vor der Ruckrede oder warum ich nochmal dieses Zugewandte auf den Menschen angesprochen habe, weil sie das auch stark gemacht haben in einer Zeit, die schnelllebig ist, wo wir viel konsumieren, viel eigene Meinung vielleicht auch formulieren. Dieses Moment vielleicht bei Roman Herzog auch nochmal zu unterstreichen, das Zuhören als eine Qualität des menschlichen Miteinander. Würden Sie das auch so einschätzen wie ich?
Absolut. Zuhören, sich auch breit eine Meinung bilden, natürlich eine Meinung zu haben, aber dann auch erstmal andere an den Tisch zu holen, sich das anzuhören, was gibt es für andere Argumente. Das hat er sehr oft zum Beispiel vor Staatsbesuchen gemacht. Vor Staatsbesuchen gab es Runden, wo dann Vertreter natürlich der Wirtschaft, der Kultur, der Universitäten, der NGOs, ich erinnere mich an eine Reise, da war Amnesty International auch eingeladen, wo man also erstmal reflektiert, was ist denn die Sicht dieser verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf in dem Fall ein Land, auf die Entwicklung in einem Land, auch die Herausforderung. Aber das galt natürlich auch für große Reden, die vorbereitet wurden, dass er immer wieder den Puls hatte an der Breite der Gesellschaft und eben nicht in dem geschlossenen Kreis der Politik sich aufgehalten hat. Also zuhören, Argumente sammeln, durchaus mit einem sehr fundierten, auch eigenen Bild und einer natürlich hervorragenden Ausbildung. Man muss ja immer auch seine Geschichte vor der Präsidentschaft sehen, als einer der Top-Juristen in Deutschland, aber auch international. Seine Bücher sind ja in verschiedenste Sprachen übersetzt worden. Der Grundgesetzkommentar hat wahrscheinlich die meisten Juristen in ihrem Studium begleitet, die Zeit am Bundesverfassungsgericht, die Zeit als Minister. Er war natürlich prädestiniert, auch, sag ich mal, in der Abwägung, was ist wichtig und was ist dringlich, was ist wichtig, was ist vielleicht nur vermeintlich wichtig, was ist auf einem Zeitstrahl von vielen Jahren dann vielleicht aktuell zwar ein Aufreger, aber historisch betrachtet dann doch anders einzuordnen. Das ist ja vielleicht auch etwas, wo wir heute alle daraus lernen können. Nicht jeder Social-Media-Hype, alles, was wir gerade posten, und da nehme ich mich auch mit ein, ist ja dann doch vielleicht Pulitzerpreis verdächtig. Ja? Also manchmal muss man ja auch ein Stück abwägen. Und das war, glaube ich, bei ihm sehr extrem, auch wenn er Entscheidungen getroffen hat. Heute sind wir es doch gewohnt, wir bekommen eine E-Mail, und wenn sie nicht innerhalb von 2 Stunden geantwortet haben, fragt schon jemand nach, was denn los ist oder warum man es nicht entschieden hat vielleicht. Auch da erstmal Fakten zu sammeln und zu einem abgewogenen Bild zu kommen. Ich glaube, er war jemand, der eine sehr klare Position hatte, aber dann alles nochmal abgewogen hat und damit möglicherweise auch zu einem besseren Urteil gekommen ist.
Wir waren schon, oder Sie sind schon zur Ruckrede ja auch jetzt mit uns im Gespräch eingestiegen. ist es vielleicht auch etwas, was diese Ruckrede sehr besonders gemacht hat, dass Menschen, die Kontakt mit ihm hatten, und er hatte Kontakt, wie Sie gesagt haben, ja in viele Bereiche, auch in die Wirtschaft, zu den NGOs, dass diese Ruckrede auch eine Wirkung entfalten konnte, weil Menschen sich gehört gefühlt haben und auch von ihm angesprochen gefühlt haben?
Also erstmal, glaube ich, hat er ein Team aufgestellt um sich herum, das sehr, heute würde man sagen, divers war. Ein sehr breit von den Interessen, von ihrem Hintergrund aufgestelltes Team. Da waren Wissenschaftler dabei, da war aber auch mit seinem Chef des Bundespräsidialamtes, Staatssekretär Staudacher, jemand, der das Politikgeschäft über viele Jahre kannte, auch um die Wirkung natürlich genau kannte. Er hatte Experten, die neuen Länder gut kannten. Das war ja immerhin die Amtszeit nach der Einheit Deutschlands. Also er hat ein breites Feld dort aufgestellt und natürlich im Vorfeld auch mit ganz vielen Gruppen die Gespräche geführt. Wenn wir auf die Ruckrede kommen, gibt's ja immer so eine Frage, alles wird sich ändern, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und das war im Adlon. Da wird ja immer die Frage gestellt, war das der richtige Ort? Da kann man, glaube ich, heute sagen, der Kalender war wahnsinnig voll. Und der Bundespräsident hat immer gesagt, ich habe ja keine operative Macht als Präsident. Der Präsident kann mahnen, der Präsident kann ein Thema auf die Agenda bringen, aber das Umfeld muss auch stimmen. Und man wird nie anarbeiten mit einer Rede, wenn die Stimmung nach unten geht. Man muss eine Senke erreicht haben und sehen, dass eine Offenheit für diesen Diskurs besteht. Und in dem Jahr 97 war der Kalender halt sehr voll mit sehr vielen Staatsbesuchen. Und man hat dann tatsächlich einen Termin, der im Kalender reserviert war für eine ganz andere Veranstaltung. Den haben wir dann letztendlich umgebaut für diesen Abend. Und deswegen hat das Ganze im Hotel Adlon und an diesem Samstagabend, was normalerweise auch nicht der Zeitpunkt wäre, wo man eine Grundsatzrede halten würde, stattgefunden. Aber es gab technisch keine andere Möglichkeit. Er hat allerdings danach, und das war, glaube ich, für das gesamte Team wichtig, eben sehr viele Kräfte mobilisiert, um das Thema auch auf der Agenda zu halten. Denn was passiert bei einer Rede an einem Samstagabend? Natürlich waren 100 Journalisten dort damals anwesend, auch ausländische Medienanstalten. Und natürlich war das vorbereitet. Natürlich wurde darüber gesprochen in der Bonner Bundespressekonferenz bei den Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, dass da eine große Rede am Samstagabend kommt. Aber meistens ist es ja so, es gibt eine Rede, es gibt am nächsten Tag Berichterstattung, es gibt Kommentare und dann gibt's halt irgendwann eine andere Rede. Also es war schon sehr wichtig, diesen Diskurs zu organisieren. Und das war ihm auch wichtig. Und deswegen hat es zum Beispiel unmittelbar nach der Rede ein direktes Mailing an rund 10.000 Entscheider in Deutschland gegeben. Das waren natürlich die CEOs der großen Unternehmen, das waren mittelständische Unternehmen, das waren Verbände, das waren Vereine im Sport, in der Wissenschaft, Universitäten, Universitätsrektoren. Und jeder wurde gefragt, was könnt ihr eigentlich für einen Beitrag leisten? Der Bundesbund hat diesen Appell gesendet und hat dann aufgefordert, wartet nicht darauf, dass eine Regierung die Themen löst. Was ist euer konkreter Beitrag, um dieses Land nach vorne zu bringen, um die Veränderungen, die wir alle erreichen wollen, dann tatsächlich auch in die Tat umzusetzen? Und das hat zu einer ganzen Reihe von Initiativen geführt, die teilweise auch nachwirken. Auch das Roman-Herzog-Institut, der Gedanke in der Zeit, auch dann nach der Amtszeit, die innerlichen Perspektiven und die Vorstellung des Bundespräsidenten fortzuführen, ist ja da das erste Mal diskutiert worden. Aber wenn ich auch dann denke, ich bin selber im Kuratorium für die Lindauer Nobelpreisträgertagung, auch da war die Frage, wie internationalisieren wir die Tagung, wie stellen wir die Tagung auf ein neues Fundament? Und da gebe ich zu, hat er auch mich dann inspiriert, als ich hier im Münchner Büro war, bringen Sie sich da ein, machen Sie das Kuratorium. Dann haben wir gemeinsam drüber nachgedacht, auch mit anderen natürlich, wie kann man eine Stiftung zusätzlich gründen. Und diese Stiftung besteht nun auch seit 25 Jahren und die Tagungen haben sich hervorragend entwickelt. Also er hat ganz viel versucht, in die Breite zu senden. Ein nächster Schritt war sicherlich, waren die Bildungsinitiativen. Da hat er dann ja in Folge auch mit der Bertelsmann Stiftung den Bildungsgipfel gestartet und massive Initiativen, auch mit Universitäten, um einfach die Bildungslandschaft zu reformieren in Deutschland.
Ja, jetzt diese Ruckrede, diesen, Sie haben gesagt, einen Ruck durch Deutschland gehen. Ich würde gerne noch zwei Sachen stark machen am Roman-Herzog-Institut, weil wir bleiben ja nicht stehen in der Zeit von der in den 90er Jahren, als das sozusagen das große Thema war. Aber diese vielen kleinen Rucke, die Sie eben angesprochen haben und die so wichtig sind, dass sie ja immer weiter nachhallen und nachwirken. Und auch wir am Roman-Herzog-Institut versuchen ja, diesen Impuls weiter zu formulieren in eine Richtung, zumindest zu fragen, immer in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und da ist jeder Einzelne gefragt. Und Sie haben das eben so nonchalant eingeflochten. Er hat dann gesagt, gehen Sie mal in dieses Kuratorium, machen Sie mal. Also diese Ermunterung, auch Verantwortung zu übernehmen und wenn man etwas möchte, dann auch tätig zu sein, richtig?
Absolut. Er hat immer andere ermutigt und er hat auch immer junge Leute um sich herum gehabt. Das muss man ja auch sehen. Er selber, der ist sein Staatssekretär, aber natürlich auch das Team am Präsidialamt war ein sehr, sehr junges Team. Ich war damals Mitte, Ende 20 in dieser Zeit. Und er hat eben jungen Menschen diesen Freiraum gegeben, diese Kreativität gegeben. Ich erinnere mich auch, dass er oft gesagt hat, in der Vorlage einer Verwaltung, die in einem Ministerium von unten nach oben hochgeht, also vom Referenten bis zum Minister, kommt ja am Ende nur noch ein Sechstel oder ein Achtel der Kreativität desjenigen an, der am Anfang begonnen hat. Weil ja jeder, der mitzeichnet, nochmal etwas geändert hat. Also der Minister bekommt am Ende eine Vorlage, die ja schon, sag mal, 6 oder 8 Mal gewaschen ist. Und auf dem Weg zurück passiert das Ähnliche. Also er hat eigentlich immer Menschen ermutigt, Verantwortung zu übernehmen. Er hat sie ermutigt, auch Entscheidungen zu treffen. Und heute würden wir wahrscheinlich sagen, das ist eine moderne Fehlerkultur. Und das war auch vollkommen in Ordnung, wenn mal Fehler gemacht wurden. Wichtig war, dass man dazu stand. Also er war jemand, der sehr direkt war. Wahrheit und Klarheit ist auch eines der Bücher, das zu Beginn der Amtszeit herausgegeben wurde. Er hat den Menschen viel Freiraum gegeben, er hat ihnen viel Vertrauen geschenkt, aber hat eben auch erwartet, dass man zu den Dingen dann steht, wenn sie mal nicht ordentlich gelaufen sind. Aber diese Ermutigung, dass die Gesellschaft sehr viel mehr kann, als wenn man nur auf den Staat schaut und dass er jeden Einzelnen eigentlich in die Pflicht genommen hat und jeden Einzelnen angesprochen hat, zu schauen, was kann ich denn selber verändern, statt zu warten auf einen Staat, der das alles nicht leisten kann. Das war, glaube ich, sehr ausgeprägt. Und man muss sagen, wenn man die Ruckrede, die Berliner Rede sich ja heute durchliest, an vielen Stellen müsste man eigentlich nur den Namen des Redners und das Datum ändern. Denn die Frage der überbordenden Bürokratie beschäftigt uns natürlich damals wie heute. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr geworden. Ich erinnere mich, dass er auch irgendwann mal gesagt hat, vielleicht sollte man jedes zweite Gesetz in Deutschland abschaffen. Und das spielt auch gar keine Rolle, ob es die mit der geraden oder der ungeraden Nummer sind. Wir haben noch genug und dieses Land wird funktionieren. Das ist natürlich, das weiß ich, plakativ und erstmal sehr abstrakt. Aber diese Herausforderung der überbordenden Bürokratie, also in der Rede wird ja auch erwähnt, wie Bill Gates begonnen hat und so weiter, das würde hier an der Gewerbeaufsicht wahrscheinlich scheitern. Ja, da sind viele Sachen, die sind eigentlich so aktuell wie damals. Und das ist ein bisschen für jemanden, der auch Politik intensiv verfolgt und auch auch immer noch eine Nähe hat, auch wenn ich heute in der Wirtschaft bin, eigentlich auch das Erschreckende, dass viele, viele Themen seit Ende der 90er Jahre eigentlich benannt sind, es aber an der Umsetzung gehapert hat. Und auch das ist ja eine Passage dieser Rede, die dann sagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und deswegen, ja, die Politik ist gefordert, aber natürlich auch jeder Einzelne von uns, glaube ich, in seinem Umfeld zu gucken, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich mich engagieren. Das hat ja auch was durchaus mit auch der Stärkung der Demokratie zu tun in unserem Land. Ich habe die Chance, mich in Parteien einzubringen, ich habe die Chance, mich in gesellschaftlichen Organisationen einzubringen. Das ist sicherlich auch die Ermutigung.
Und auch, finde ich, wieder dieses schöne Menschenbild der Selbstwirksamkeit. Also ich kann ja auch was tun und ich kann was bewirken. Ich bin nicht allem ausgeliefert. Ich würde ganz gerne für unseren Abschluss heute nochmal darauf zurückkommen, denn Sie haben was in unserem Vorgespräch mit eingebracht, dass wir eigentlich, wenn wir auf Roman Herzog so gucken, um ihn als Person auch noch in seiner Relevanz für heute einzuordnen, auch gerne nochmal auf die Paulskirchenrede, ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wenn das nicht so richtig heißt, blicken können. Vielleicht würden Sie diesen Gedanken gerne auch nochmal mit uns allen teilen.
Ja, er hat eine Rede gehalten zu 150 Jahre der Paulskirchenverfassung. Und ich finde die besonders spannend, weil er da eben auf viele Fragen auch der Subsidiarität, wo ist die Zuständigkeit, wo ist die kleinste Einheit, die etwas lösen kann, eingegangen ist. Er hat historisch auf natürlich die deutsche Verfassung geschaut und die Vorgänger dieser Paulskirchenverfassung, aber er hat eben auch ganz klar zum Beispiel die Frage, wofür ist Europa zuständig, wofür sollte Europa zuständig sein, wofür sollte der Nationalstaat zuständig sein, wofür sollte aber auch das Land oder die Kommune zuständig sein. Da, wo die größte Wirkung ist, wo ich den direktesten Kontakt habe, kann ich vieles lösen. Es muss nicht alles hoch eskaliert werden und hoch nach Brüssel geschickt werden. Und ich glaube, das ist meine persönliche Haltung, die Menschen lieben Europa. Die Menschen lieben die Vorzüge Europas. Sie hadern teilweise mit den Institutionen und der Umsetzung. Und auch das ist ein Thema, was ihn, glaube ich, immer beschäftigt hat, dass wir viel zu viele Dinge zentral versuchen zu regeln, wenn sie dann vielleicht im Nationalstaat oder im Bundesland oder auf der kommunalen Ebene gelöst werden könnten. Und am Ende ist meine feste Überzeugung, die Akzeptanz Europas, der EU-Institutionen steigt, wenn man auch da diese Allzuständigkeit, die teilweise erhoben wird und diese Regelung bis ins kleinste Detail unseres Lebensumfeldes ein Stück wieder zurückgibt in die Länder und auch auf die kommunale Ebene und sich um die großen Herausforderungen kümmert. Die großen Herausforderungen, und das ist auch schon in dieser Paulskirchenrede benannt, ist natürlich die Außenpolitik, ist natürlich die Sicherheitspolitik, ist auch die Fiskalpolitik. Und wenn man sich auf die großen Dinge konzentriert, dann, glaube ich, hat man auch kriegt man mehr Akzeptanz wieder für den europäischen Gedanken. Das würde ich mir sehr wünschen, denn ich glaube, der Frieden in Europa hat sehr viel mit dieser europäischen Einigung zu tun, wie wir sie geschenkt bekommen haben, sage ich mal, für meine Generation, denn das haben ja Menschen vor meiner Zeit gemacht. Aber wir stellen das schon in Frage durch diesen auch teilweise Bürokratieaufbau, der aus Brüssel dann in die Nationalstaaten kommt. Und diese Gedanken dazu, die finden sich tatsächlich in der Paulskirchenrede, die der Bundespräsident seinerzeit zum Jubiläum 150 Jahre Paulskirchenverfassung gehalten hat.
Und nicht nur Europa, sondern auch international. Sie haben das eben kurz anskizziert, in welchem Kuratorium Sie sind. Wir sind jetzt in der Woche. Die Nobelpreise werden gerade jetzt 2005 ständig vergeben, gestern für Literatur. Freuen Sie sich schon auf die neuen Begegnungen?
Ja, die Lindauer-Nobeltagungen sind ja 1951 gestartet worden. Graf Lennart Bernadotte, der die Insel Mainau ja zu einem Blumen- und wirklich Naturparadies entwickelt hat, hat damals seine Beziehungen zur Nobelakademie genutzt und auch natürlich als Mitglied der schwedischen Königsfamilie seine Kontakte dort eingebracht. Die Tagungen waren zunächst ja eine Begegnung der Nobelpreisträger, wo sich nur die Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee in Bayern getroffen haben. Und Graf Lennart war allerdings sehr früh schon der Meinung, wir müssen das für die Jugend öffnen. Es muss die nächste Generation hierher kommen. Wir müssen die besten Wissenschaftler dieser Zeit mit den größten Talenten von morgen zusammenbringen. Und diese Tagung hat sich über die Jahrzehnte enorm entwickelt. Es ist Physik, Chemie und Medizin. Und seit den 2000er Jahren machen wir auch die Tagung der Ökonomie in Lindau. Und heute begegnen sich in Lindau am Bodensee jedes Jahr 600 Studierende, Doktoranden aus über 100 Ländern. Sie ist sehr internationalisiert worden die letzten 20 Jahre. Es war am Anfang ein sehr starker Fokus auch auf deutsche Universitäten, deutsche Studierende. Natürlich spiegelt das nicht die Nobelpreise wider, die ja sehr viel internationaler sind. Und ich glaube, es ist für viele Menschen eben das Thema Inspiration. Es sind nicht nur Lectures. Wir haben auch da einen übergreifenden Begriff, den der Roman Herzog immer unter Dialog der Kulturen. Ja, Herzog hat ja sehr früh dieses Thema Dialog der Kulturen und der Religionen besetzt, in einer Zeit, wo auch für mich es ein sehr vielleicht noch intellektuelles Thema war. Es gab die Diskussion von Samuel Huntington, ob es ein Clash der Zivilisationen geben wird. Das haben wir dann schmerzlich sehr viel später mit September 11 erfahren, dass das nicht ein abstraktes Risiko war, sondern dass es ein Thema war, was tatsächlich sehr, sehr direkt war. Und Roman Herzog hat das bereits Mitte der 90er Jahre aufgegeben. Aber dieses Thema Dialog der Kulturen, das sehen wir natürlich auch in Lindau. Denn es treffen 100 Menschen aus 100 Ländern zusammen, aus 100 Kulturen, Religionen, die dort miteinander die Tage verbringen, an wissenschaftlichen Themen arbeiten, an Fragestellungen für die Zukunft arbeiten und natürlich auch ein Stück über unsere Zukunft entscheiden. Denn sie werden vielleicht die nächsten Preisträger auch einmal. Also wir freuen uns sehr auf die Preisträger, die im nächsten Jahr natürlich zum Jubiläum kommen, 75 Jahre. Und freuen uns natürlich insbesondere auch, dass die Lindauer Tagung sich eigentlich heute zur bedeutendsten Nachwuchstagung in Europa entwickelt haben. Und das auch mit, muss man wirklich sagen, und mit großer Dankbarkeit, auch mit großer Unterstützung des Bundes, aber insbesondere des Freistaates Bayern, die und des Landes Baden-Württemberg, aber der Freistaat Bayern natürlich auch, das sind auf bayerischem Gebiet in Lindau, hat die viele Jahre großes Augenmerk darauf gelegt, unter allen Ministerpräsidenten, dass diese Tagung tatsächlich diese Entwicklung nehmen konnte und dass sie auch in Deutschland bleiben konnte, weil das war auch nicht immer selbstverständlich, sie war eben nicht gesichert. Und das war auch einer der Gründe, warum wir die Stiftung gegründet haben. Ich habe jetzt auch die Freude, 25 Jahre im Vorstand dieser Stiftung zu sein, konnte sie mitgründen. Und auch da werden wir nächstes Jahr dann sicherlich mit allen Wissenschaftlern, mit den Preisträgern, aber auch den Vertretern Bayerns und des Bundes ein Jubiläum begehen können.
Ja, Herr Ellerbeck, wenn Sie jetzt sich nochmal in Ihre ganzen Prägungen, die Sie ja doch auch von Roman Herzog mitgenommen haben, man spürt das in Ihren Antworten, noch was gerne unseren Zuschauern heute mitgeben wollen würden. Wo würden Sie sagen, wo lohnt es sich hinzuschauen, Mut zu haben? Haben Sie eine Idee, wie wir Gesellschaft denken sollten in Zukunft?
Vielleicht kann man es sprachlich ganz gut fassen. Wenn man sich Reden von Roman Herzog ansieht, findet man dort in der Regel Hauptsätze. Und man findet keine Relativsätze oder wenig Relativsätze und wenig Einschübe. Man findet wenig Konjunktive. Könnte, müssen. Und das ist vielleicht tatsächlich eine Botschaft, die ich auch von ihm dann mitgenommen habe. In den letzten Tagen gab es ja viele Debatten darüber, ob der Bundeskanzler eine Ruckrede halten soll zum Tag der Deutschen Einheit, zum 3. Oktober. Ich habe darüber nachgedacht und habe dann eigentlich gedacht, sind unterschiedliche Rollen. Der Bundespräsident ist Mahner, er kann Kraft seiner Autorität, seiner persönlichen Autorität, die er aus seiner Unabhängigkeit in der Regel nimmt, kann er ein Thema auf die Agenda setzen, er kann es groß machen. Die Rolle des Bundeskanzlers ist ja eine andere. Die Rolle des Bundeskanzlers ist die des Machers. Und das hat man ja auch in der Phase der Berliner Rede, oder der Ruckrede damals 1997 gesehen, in Folge dann mit der Agenda 2010. Es kam dann zu einem Regierungswechsel. Der damalige Bundeskanzler hat die Agenda 2010 geschaffen. Das war dann das Machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man jetzt auch reflektiert, was ist die Rolle des Präsidenten und die Rolle eines Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler führt eine Regierung, die auch operativ dann natürlich umsetzen kann. Das kann ein Präsident nicht, aber weniger sollte, könnte, müssen, sondern mehr machen.
Mehr machen. Vielen Dank, Herr Ellerbeck. Danke für Ihre Zeit. Ja. Danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Vielen Dank.
Mit diesen mutmachenden Worten von Thomas Ellerbeck, ganz in der Tradition der Sprache des Denkens von Roman Herzog, gehen wir heute aus diesem Zeitzeugengespräch heraus. Schreiben Sie doch Ihre Anregungen, wie Gesellschaft gedacht und gestaltet werden kann, gerne in die Kommentare hier unten im Video. Wir freuen uns darauf. Und wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten zu den RHI-Kontexten in den RHI-Podcasts oder auf das nächste Zeitzeugengespräch. Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute, eine gute Zeit und bis dahin.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!